Ihr Lieben, kennt ihr Knut? So heißt der Tag, an dem die Schweden ihren Weihnachtsbaum aus dem Fenster werfen. Ich weiß, bei uns läuft das etwas gesitteter ab, aber der Baum nadelt auch bei uns und muss in den nächsten Tagen irgendwann raus. Was bleibt, ist eine Lücke im Wohnzimmer. Ein schwedisches Möbelunternehmen wirbt mit vielen Ideen, wie die Lücke ausgefüllt werden kann. Aber besser ist vermutlich, das Platz schaffen doch erstmal zu genießen. So klingt es zumindest bei Marie Kondo. Durch sie ist Aufräumen ein Megatrend geworden. Die erfolgreiche Japanerin entwickelte die Aufräummethode KonMari. In Deutschland heißt das anders, da ist ihr Buch unter dem Titel Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert, erschienen. 7 Millionen Exemplare wurden inzwischen verkauft. Ihr durchschlagender Erfolg zeigt, wie groß unsere Sehnsucht ist, Ordnung zu schaffen. Wir schaffen es einfach nicht allein, alles ordentlich zu halten und uns von Altem und Überflüssigem zu trennen. Wir brauchen Hilfe. Also hat Marie Kondo die Kunst des Wegwerfens erfunden. Ihr Geheimnis ist relativ einfach. Sie sagt, dass wir alles behalten sollen, was uns noch Freude macht. Von allem aber, was uns nicht mehr glücklich macht, noch was unbedingt notwendig ist, sollen wir uns wertschätzend verabschieden. Es gibt wohl kaum etwas in unserem Haushalt, mit dem wir wirklich gar nichts verbinden. Aber die Zeiten ändern sich und manches verliert im Laufe der Jahre seinen Zauber. Also prüfen wir es und behalten wirklich nur das, was uns noch Freude bereitet. Damit hat Marie Kondo das Rad gar nicht neu erfunden. Ihr Ansatz erinnert mich ein bisschen an die Aussage des Apostels Paulus. Er riet den Lesern seiner Briefe bereits vor über 2000 Jahren: Prüft alles und behaltet das Gute. Dieses Prinzip klingt doch eigentlich ganz einfach. Doch paradoxerweise gehen viele Menschen genau umgekehrt vor. Sie schmeißen quasi den Weihnachtsschmuck aus dem Fenster rauf und behalten den nadelnden Tannenbaum. Ich will ein paar Beispiele erzählen, damit wir das besser verstehen, was ich meine. Du liebst eigentlich bunte Farben, am liebsten auch in deinem Kleiderschrank. Aber seit du in der 7. Klasse einen Mitschüler hattest, der dich mal als Clown tituliert hat, trägst du nur noch schwarz und grau. Bloß nicht auffallen. Du hast das Schöne, die Liebe zu bunten Kleidungsstücken sozusagen aus dem Fenster geworfen und bewahrst nur noch den nadelnden Baum, nämlich deinen Schmerz der Blamage von damals. Ein anderes Beispiel. Deine Leidenschaft war mal das Tanzen. Es hat dir großen Spaß gemacht und fühlte sich auch irgendwie befreiend an. Aber dann hat jemand gesagt, dass man als Christ doch nicht tanzen darf. Seitdem hast du nie wieder getanzt. Aber den Schmerz darüber fühlst du immer noch wie so eine alte Tannennadel im Schuh. Dieses zwei Beispiele wecken in dir vielleicht eigene Erinnerungen. Wo hast du Negatives erlebt und danach alles aus dem Fenster geworfen? Auch den hübschen Baumschmuck und all die guten Erinnerungen. Wo ist in dir solch ein tiefer Schmerz? Es fühlt sich an, als lägen da immer noch ein paar pieksende Nadeln im Wohnzimmer herum und du trittst oft hinein. Es scheint vielleicht sogar so, als hätte der Baum Wurzeln geschlagen und produziert immer neue Nadeln in deinem Leben. Es ist so bitter. Im Hebräerbrief heißt es dazu: Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Du wurdest verletzt. Und wenn dich jemand an diese Verletzung erinnert, geht ein Schmerz durch deinen ganzen Körper. Wenn jemand diesen einen wunden Punkt bei dir berührt, spürst du denselben Groll wie an dem Tag damals. Es ist wie eine pieksende Nadel, die sich immer wieder in den Fuß bohrt. Ich will die Schwere deiner Verletzung mit diesem Bild von dem nadelnden Tannenbaum gar nicht verharmlosen. Im Gegenteil. Ich weiß, dass nur Jesus unseren Schmerz stillen kann. Er ist an Weihnachten als Licht in diese Welt gekommen, um uns zu helfen, das Böse wirklich loszulassen und das Gute festzuhalten. Darum hoffe ich, dass du dieses Jahr nicht ausklingen lässt, ohne dein Herz von Jesus prüfen zu lassen. Wie willst du die Erfahrung dieses Jahres einordnen? Was hat dir Freude bereitet? Dann dank Jesus dafür und behalt es ganz tief in deinem Herzen drin. Was hat dir Schmerz und Wut bereitet? Lass es doch heute Abend los und gib es an Jesus ab. Schau dir ruhig alles, was in diesem Jahr gewesen ist, noch einmal in Ruhe an. Nimm dir die Zeit und behalte das Gute. Leg das Gute so wie die schönen Weihnachtskugeln liebevoll in die dafür vorgesehenen Kartons zurück. Bette sie sanft. Aber den pieksenden Unrat wirf aus dem Fenster. Bei diesem Rückblick wirst du vermutlich erkennen, dass unser Leben nicht nur aus Entweder-Oder besteht. Es gibt bei manchen Dingen auch ein Sowohl-als-auch. Wir leben ja in einer bunten Welt, da ist nicht alles schwarz und weiß. Wir lachen und weinen, manchmal sogar gleichzeitig. Und genauso gibt es auch schwere Dinge im Leben, die sich vielleicht so im Nachhinein als gar nicht so schlecht erwiesen haben. Sie haben unseren Charakter geschärft, sie haben uns tiefgründiger werden lassen. Der Geigenbauer Martin Schleske ist für seine Geigen berühmt geworden und hat ein beeindruckendes Buch darüber geschrieben. Er baut seine Geigen nämlich aus sogenannten Sängerstämmen. Das sind Hölzer, die eine Geige überhaupt erst so wunderschön klingen lassen. Dafür eignet sich nicht jedes Holz. Doch ein Sängerholz entsteht erst unter ganz widrigen Bedingungen. Es wächst in steilen Höhen, auf denen es heftige Stürme erlebt und schweren klimatischen Bedingungen ausgesetzt ist. Aber nur so gewinnt es Widerstandskraft und seine schwingungsfähigen Zellen entstehen. Manche Erfahrung aus diesem Jahr willst du wahrscheinlich nicht noch einmal erleben, auf gar keinen Fall. Aber denk mal drüber nach, vielleicht hast du durch sie innere Stärke gewonnen. Oder vielleicht gehst du durch sie gnädiger mit deinen Mitmenschen um. Vielleicht bist du ein bisschen barmherziger und großzügiger geworden. Paulus sagt, baut die Mutlosen auf, geht behutsam mit den Schwachen um, habt mit allen Geduld. Das zu lernen ist ein langer Weg. Und ich glaube, dass Corona diesen Prozess vielleicht hoffentlich ein bisschen beschleunigt hat. Ja, es kann durchaus sein, dass du noch im Februar alte Nadeln auf dem Boden entdeckst und zusammenkehren wirst. Dann ärgere dich bitte nicht darüber, sondern wachse daran. In einem der Weisheitsbücher des Alten Testaments heißt es, alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Trauern hat seine Zeit und Versöhnen hat seine Zeit. Altes Loslassen hat seine Zeit und Sachen aufzubewahren hat auch seine Zeit. Abschied nehmen hat seine Zeit und etwas Neues zu beginnen hat seine von Gott bestimmte Zeit. Ich hoffe, du merkst, wenn du so dein Leben in diesem Jahr nochmal durchgehst und Gutes und Schlechtes sortierst, dass da wahrscheinlich auch mancher Schatz dabei ist, wie auch bei dem Rückblick, den wir gerade gesehen haben. Dann halt diesen Schatz wirklich fest. Und auf der anderen Seite wirst du Dinge wirklich auch dich an Dinge erinnern, die nicht gut waren. Dann wirf sie weg. Halt sie bitte nicht fest, sondern verabschiede dich von ihnen. Nur so wirst du Platz in deinem Herzen schaffen, um auch im neuen Jahr wieder ganz viel Schönes in dich aufnehmen zu können. Das Schöne am Aufräumen ist doch, dass wir vielleicht längst vergessene Schmuckstücke auch mal wiederfinden. Wir graben kostbare Erinnerungsstücke aus, wir befreien sie vom Staub und geben ihnen einen besonderen Platz in der Wohnung. Warum tun wir solches Aufräumen nicht auch mit unserem Herzen? Warum graben wir da nicht auch mal ein paar Schätze aus, die in unseren Erinnerungen verschüttet sind? Paulus lädt uns jedenfalls ein, dass wir uns am Ende dieses Jahres auf die Suche nach allem Guten, nach allem Schönen und allem Kostbaren in unserem Leben begeben. Er sagt, prüft bitte alles und behaltet das Gute. Ich denke, dass dadurch ganz viel Dankbarkeit, Wertschätzung und Freude in dein Leben hineinkommt. Und sie verdrängen hoffentlich deine Unzufriedenheit und Kleinlichkeit. Sie verändern dein Denken und Handeln nachhaltig. Auch Jesus sagt, ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, bestimmt auch dein Reden. Was für Dinge schlummern da in deinem Herzen? Vielleicht tauchen beim Aufräumen ja verschollene Träume und Sehnsüchte auf. Oder du entdeckst ganz neu, wozu du eigentlich leben möchtest. Vielleicht kommen vergessene Talente zum Vorschein und verflogen ist die Angst, immer nur unfähig zu sein. Auch in Beziehungen lohnt sich dieser suchende Blick für das Gute. Du kannst Freundschaften, die du aus den Augen verloren hast, wieder aufnehmen. Du entwickelst vielleicht einen versöhnenden Blick auf die eigene Familie. Du entdeckst, was deine Lieben alles in dich investiert haben und dir Gutes getan haben. Und wenn dir dann bewusst wird, wie reich du beschenkt wirst, dann wirst du frei, diese Schätze sogar mit anderen zu teilen. Du wirst das Gute nicht mehr nur für dich behalten, sondern weitergeben. Paulus sagt, versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Seid immer fröhlich? Leider haben wir daraus gemacht, dass wir keine Tränen und kein Leiden mehr zeigen dürfen. So zu leben bedeutet aber, diese Aufforderung völlig aus dem Zusammenhang zu reißen und sie falsch zu verstehen. Überall, wo Paulus davon spricht, dass wir immer fröhlich sein sollen, da lebt das von seinem Glauben, dass Jesus bald wiederkommen wird. Paulus hat damit gerechnet, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wieder erscheint. Und darauf hat er sich so gefreut, dass ihm nichts diese gute Aussicht verderben konnte. Er war völlig von Hoffnung erfüllt. Es ist also eine Frage der Perspektive, ob wir uns immer freuen können oder nicht. Siehst du nur auf Corona und die Menschen, die daran erkranken? Dann kann ich verstehen, dass du ängstlich und traurig bist. Oder setzt du dein Augenmerk auf Jesus und die Zukunft, die er für dich bereithält? Vertraust du, dass er dich gut durch diese Krise führen wird? Weißt du, dass er die Zukunft in seinen Händen hält? Seuchen halten ihn doch nicht auf, sie bringen ihn seinem Ziel näher. Wie also ist deine Perspektive? Ich habe hier eine Packung Toblerone mitgebracht. Damit jeder weiß, dass sie aus der Schweiz kommt, ist auf der Verpackung das Matterhorn abgebildet. Ein toller Berg, in dessen Nähe ich leider noch nie war, aber das Profil erkenne ich trotzdem, weil mein Schwiegervater da gerne Ski fährt. In seiner Weihnachtsandacht hat Ansgar Hörsting uns Pastoren darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Toblerone auch ein Bär abgebildet ist. Ich dachte, nee, da sind höchstens ein paar Schneefelder zu erkennen. Doch er hat recht. In das Matterhorn ist tatsächlich das Wappentier der Stadt Bern eingemalt. Das war mir noch nie aufgefallen. Ich hatte nicht die richtige Perspektive dafür. Mein Augenmerk liegt bei Toblerone nämlich gar nicht auf dem Bär und auch nicht auf dem Matterhorn, sondern auf der Schokolade, die dahinter sich verbirgt. Meine Perspektive ist auf das gerichtet, was meine Stimmung aufhält. Und das tun nicht der Bär und auch nicht das Matterhorn, sondern die Schokolade. Wenn Jesus dich also bittet, dich immer zu freuen, dann lädt er dich zu einem Perspektivwechsel ein. Er will, dass du wieder auf all das Gute schaust, das er dir schenkt. Mich erinnern diese drei Worte, sei immer fröhlich, daher daran, dass Gottes Freundlichkeit mir alle Zeit gilt, jeden Tag, egal wie schwierig es ist. Ich kann mich immer in seiner Liebe baden und ich weiß, dass mich nichts von seiner Liebe trennen wird. Diese drei Worte von Paulus machen mich ganz zuversichtlich, dass ich bei Gott gut aufgehoben bin. Er wird dafür sorgen, dass ich das Ziel in seiner Herrlichkeit erreiche. Ich gehe nicht verloren, wenn Jesus wiederkommt. Und letztlich geben diese drei Worte von der Freude mir die Gewissheit, dass ich bei Gott auch nicht zu kurz kommen werde. Er steht treu zu mir und er wird mir immer wieder Grund genug dafür geben, mich zu freuen und dankbar zu sein. Als ich unseren Jahresrückblick zusammengestellt habe, da war ich total überwältigt. Ich dachte, dass ich dieses Jahr mal ganz schnell damit fertig sein werde, denn da gibt es doch bestimmt kaum was zu zeigen. Aber da war trotz Corona so viel Gutes in unserer Gemeinde. Und so vertraue ich darauf, dass wir auch im Jahr 2021 wieder allen Grund haben, fröhlich über unseren Gott zu sein. Er wird uns mehr als genug schenken, für das wir ihn im Gebet loben und preisen können. Darum viertens, betet pausenlos. Viele von uns haben das schon mal bei einer Gebetsnacht ausprobiert. Wir wechselten uns stündlich im Gebet ab, sodass wirklich 24 Stunden lang ununterbrochen gebetet wurde. Das war immer wieder eine tolle Erfahrung. Ich kann mich jedenfalls noch an jede Gebetsnacht erinnern, weil ich mich dabei immer besonders nah mit Jesus gefühlt habe. Aber ich glaube, dass Paulus hier überhaupt nicht nur an Gebetsnächte dachte. Der Apostel erinnert uns daran, dass wir doch immer mit Gott in Kontakt treten dürfen. Er ist zu jeder Zeit ansprechbar. Wir können alles mit ihm besprechen. So möchte das Gebet sozusagen zu einer schönen Melodie werden, die uns gar nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Denk doch bitte mal darüber nach, was das Gebet für dich bedeutet. Wenn du morgens ein Gebet sprichst, meldest du dich dann eigentlich bei Jesus an oder ab? Ich wünsche dir, dass dein Morgengebet nicht der letzte Moment war, in dem du mit Jesus etwas besprochen hast. Er will dich doch begleiten in deinem Alltag. Er will mit dir reden. Und sein Angebot gilt nicht nur für 5 Minuten am Morgen. Es gilt für 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche und 365 Tage pro Jahr. William Law hat mal gesagt, es ist unmöglich, so zu leben, wie Gott es will, wenn wir nicht beten. Und es ist völlig sinnlos zu beten, wenn wir nicht so leben wollen, wie Gott es will. Wenn du also tatsächlich mit Jesus leben willst, dann fang bitte wieder an, regelmäßig zu beten. Nutz die Rituale wie das Morgen- und Abendgebet, aber sprich mit Jesus auch in den anderen Stunden des Tages. Bring ihm deine Sorgen und deine schlechten Nachrichten, die du erhältst. Hör auf sein Flüstern, wenn du bei der Arbeit nach neuen Ideen suchst. Dank Jesus im Gebet für dein Essen und gib ihm die Ehre dafür. Bete pausenlos. Und ich bin sicher, dass du bald spüren wirst, dass es dir viel leichter fällt, so zu leben, wie Gott es will. Du ziehst nämlich endlich mit ihm wieder an einem Strang. Das wirst du an folgendem Kennzeichen merken. Du wirst dankbar in jeder Lage. Paulus sagt, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Gott will, dass wir dankbar durch unser Leben gehen. Er will keine griesgrämigen Christen. Er will fröhliche Leute, die glücklich sind, weil sie Gott kennen. Wie ist das bei uns? Johann Wolfgang von Goethe schrieb vor 200 Jahren, wir beklagen uns oft, dass der guten Tage so wenig sind und der schlimmen so viel und mich dünkt, meist mit Unrecht. Wenn wir nur immer ein offenes Herz hätten, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Kraft genug haben, das Übel zu ertragen, wenn es kommt. Tippt man im Internet die Frage ein, warum lässt Gott das Leid zu? So bekommt man fast 1 Million Treffer. Die Suche nach, warum lässt Gott so viel Gutes zu, erbringt keinen einzigen Treffer. Offenbar haben die meisten Menschen aus dem Blick verloren, wie viel Gutes Gott ihnen schenkt. Sie nehmen nicht mehr wahr, wofür sie alles dankbar sein könnten. Gründe dafür gibt es doch genug. Blickt man auf die deutsche Geschichte, drängt sich geradezu die Frage auf, warum Gott ausgerechnet unserem Land so viel Gutes schenkt und immer noch tut. Nie zuvor wurden wir Deutschen älter als heute. lag die Lebenserwartung 1950 noch bei ca. 65 Jahren, so können sich die meisten heute auf mindestens 80 Jahre freuen. Warum lässt Gott so viel Gutes bei uns zu? Und warum fehlt uns oft der Blick dafür? Glaubt man den Psychologen, dann haben die meisten Menschen keine faire Wahrnehmung, was ihnen an Gutem und Schlechtem geschieht. Wir erleben an einem Tag viele gute Dinge, speichern sie aber meistens als Selbstverständlichkeiten ab. Es kommt keine Dankbarkeit auf. Erleben wir dann aber eine schwierige Situation am Tag, heftet sich das gleich in unserem Denken fest und verdunkelt unsere Perspektive. Wir sehen nur noch Corona und vergessen, wer uns angerufen hat, wer für uns eingekauft hat und was wir noch für 100 schöne Dinge erlebt haben. Wenn wir wirklich dankbar leben wollen, dann müssen wir uns und unserem Denken helfen, uns an das Gute zu erinnern. Wir können zum Beispiel ein Tagebuch der Dankbarkeit führen, dazu gibt es inzwischen sogar eine App. Oder wir können dankbare Lieder singen, um unsere Stimmung aufzuhellen, das haben wir gerade schon getan. Oder wir können ins Gebet gehen, zum Beispiel indem wir die Psalmen mal nachbeten. Wohlgemerkt, Gott verlangt nicht, dass wir ihm für unsere Schwierigkeiten und für das Leid in unserem Leben danken. Aber mit Jesus werden wir es wahrscheinlich erleben, dass wir ihm auch in den schweren Zeiten danken können. Zum Beispiel dafür, dass er die Dinge in der Hand hält. Oder dafür, dass er uns Kraft und Ruhe gibt. Oder dafür, dass er einmal alles zum Guten wenden wird. Für mich jedenfalls steht fest, Gott will, dass ich mich freue, dass ich mit ihm in Kontakt trete und dass ich dankbar bin. Und jetzt kommt das Wichtigste, er will das für uns alle. Er will das wirklich für uns. Er will uns damit nicht quälen und uns neue Forderungen auflegen. Er will, dass es uns gut geht. Darum sechstens, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Wie verkrampft und vergiftet kann manchmal die Beziehung zu Gott aussehen? Paulus macht das hier an diesen Worten deutlich. Den Geist löscht nicht aus. Wie kann das überhaupt dahin kommen? Der Geist ist doch der lebendige Gott in uns. Wie können wir den auslöschen? Es wird doch keiner von uns sagen, ach Herr, mir wird die Sache mit dir zu heiß, ich drehe das Feuer mal lieber etwas kleiner, du verstehst das doch, oder? Und trotzdem passiert es. Jesus redet mit uns und wir hören ihm nicht zu. Das Feuer wird kleiner. Jesus schenkt uns besondere Fähigkeiten, aber wir setzen sie nicht ein. Das Feuer wird kleiner. Jesus hält eine wunderbare Zukunft für uns bereit, aber wir glauben nicht wirklich daran. Das Feuer des Heiligen Geistes geht aus. Darum lädt uns Paulus ein, mutig in das neue Jahr zu gehen und mehr auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Bring sein Feuer wieder zum Lodern und lösch es bitte nicht mehr aus. Du musst dich dafür auch gar nicht verbiegen oder zerreißen. Es ist genug, dass Jesus sich für dich zerrissen hat. Lass Jesus einfach in deinem Leben zur Entfaltung kommen. Lass den Heiligen Geist in dir wirken und lass dich segnen. Paulus betet, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Wenn du also in den nächsten Tagen den Weihnachtsbaum abschmückst, dann halte mit den Kugeln auch all die schönen Erinnerungen dieses Jahres fest. Die kostbaren Begegnungen, ermutigende Gespräche, überwundene Schwierigkeiten und vor allem Gottes Segen. Und wenn du dann den nadelnden Baum aus dem Fenster wirfst, dann lass auch die unangenehmen Erfahrungen dieses Jahres damit gehen. Söhn dich mit ihnen aus und überlass sie Jesus. Amen.